Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
Yes.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
Donald who?
Ja, Donald who? Donald wer? Das ist schon eine Weile her, dass die meisten Menschen Donald Trump nicht kannten. The Apprentice heißt der neue Film, der die Karriere des jungen Donald Trump beleuchtet. Wir schauen außerdem hier in Vollbild auf das Leben der Hilde Koppi, Mitglied der NS-Widerstandsgruppe Die Rote Kapelle. Denn der Film In Liebe, eure Hilde von Regisseur Andreas Dresen kommt nächste Woche in die Kinos. Und es geht auch um die Situation des deutschen Dokumentarfilms. Donald Trump ist derzeit wieder überall, nun auch im Kino.
What if you lost your fortune today?
Well, then maybe I'll run for president, I don't know.
Ausgerechnet ein iranisch-dänischer Regisseur hat den ersten Spielfilm über Donald Trump gedreht. The Apprentice heißt der Film von Ali Abbasi. Und darin geht es vor allem um Trumps Aufstieg zum Wirtschaftsmagnaten in den 70er und 80er Jahren. Zur Weltpremiere in Cannes hat The Apprentice gleich für Aufsehen gesorgt, auch weil das Team des Ex-Präsidenten ungesehen mit Klage gedroht hat. Pünktlich zum Endspurt im US-Wahlkampf kommt der Film nun weltweit in die Kinos, kommenden Donnerstag auch in Deutschland. Patrick Heidmann hat ihn gesehen und mit Ali Abbasi gesprochen. Patrick, The Apprentice sorgt, wie gesagt, seit Monaten schon für Gesprächsstoff, aber wie aufregend ist der Film denn tatsächlich?
Tja, das hängt wahrscheinlich ein bisschen von der Erwartungshaltung ab, mit der man da reingeht. Also wer hier jetzt auf Aufdeckung bislang unbekannter Geheimnisse oder große Skandale wartet, der wird enttäuscht sein, denke ich. Genauso wie jemand, der auf die ultimative Abrechnung mit Trump als Teufel oder als Monster hofft. Stattdessen ist eher ein Blick auf ihn als Menschen angesagt, auf die Psyche von Trump und vor allem eben, wie er dazu wurde, was er heute ist. Das hat der Film, da hat er durchaus einiges zu erzählen, denn Abbasi setzt ihm einen Counterpart quasi an die Seite, nämlich den berüchtigten Anwalt Roy Cohn, der schon unter McCarthy bei der Kommunistenjagd beteiligt war in den 50ern. Und der wird hier zum Vorbild, zur Blaupause für Trump, nicht zuletzt mit den drei Motti immer angreifen, immer alles abstreiten und sich immer als Sieger darstellen und auf gar keinen Fall Niederlagen eingestehen. Und das ist schon ganz interessant.
Da ist dann der Bogen zum Heute auch sehr schnell geschlagen. Für besonders viele Diskussionen sorgt unter anderem aber eine Szene, in der Trump seine damalige Frau Ivana vergewaltigt. Wie kontrovers ist das und bietet der Film in der Hinsicht tatsächlich politischen Sprengstoff?
Also aus juristischer Sicht ist sicherlich diese Vergewaltigungsszene schon das Heikelste, was der Film zu bieten hat und vermutlich auch der Grund, weswegen diese Klagedrohung da in Cannes gleich im Raum stand. Allerdings hat Ivana Trump genau diesen Vorfall in ihrer Autobiografie so beschrieben und dann erst später und auch nur halbherzig und sicherlich nicht ganz freiwillig wieder ein bisschen zurückgenommen. Das ist, glaube ich, aber wirklich schon das Kontroverseste, was der Film auffährt. Ansonsten sieht man durchaus das diskriminierend rassistische Verhalten, mit dem Trump und auch schon sein Vater Geschäfte betreiben. Man sieht auch die illegalen Methoden, die Roy Cohn anwendet, von denen Trump sich was abguckt. Aber das ist alles jetzt nicht zwingend neu. Ansonsten gibt es natürlich zu beobachten, wie Trump immer kaltherziger wird. Also je mehr er sich von diesem unsicheren Möchtegern-Macher, der er am Anfang ist, entwickelt zu einem von sich selbst berauschten, machtgierigen Mann, der immer weiter die Bodenhaftung verliert. Das ist schon ganz spannend mit anzusehen, vor allem wenn er dann Cohn später fallen lässt, als der an AIDS erkrankt. Aber kontrovers oder politisch heikel ist das wahrscheinlich nicht.
Du hattest schon gesagt, man sieht so ein bisschen auch den Menschen Trump. Worum geht's Ali Abbasi, den Regisseur, in dem Film?
Das habe ich ihn auch gefragt.
I think it's important for Americans to sort of see this. I feel like
er sagt,
this is
dass es ihm wichtig sei, dass vor allem Amerikaner diesen Film sehen und es ihm auch völlig egal ist, ob Politiker ganz gleich von welcher Seite seinen Film nun feiern oder verurteilen. Denn den Amerikanern will er einen Spiegel vorhalten und zeigen, wie Trump und damit aber auch das gesamte politische System der USA von außen betrachtet eigentlich aussehen. Und seiner Meinung nach tut das US-Kino das nämlich viel zu selten, indem dann doch selbst in Filmen über politische Skandale immer wieder ein aufrechter Held ins Zentrum gerückt wird und am Ende doch ein Loblied auf die Demokratie gesungen wird. Das ist in Abbasis Augen Augenwischerei, was wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass seine Familie natürlich im Iran ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Für die war das eigentlich völlig unwichtig, ob da nun ein Republikaner oder ein Demokrat in den USA an der Macht saß. Es ist weniger die Einzelperson Trump für ihn das Problem, sondern das gesamte System, in dem er sich bewegt.
Und was heißt es? Erhofft er sich denn auch konkrete Reaktionen im Wahlkampf oder gar Auswirkungen, die sein Film auf den Ausgang haben könnten? Ich meine, es startet ja nun mal kurz vor der Wahl.
Ja, ich glaube, also so ehrlich war er im Gespräch dann doch. Vor allem freut er sich über die PR, die damit gerade einhergeht. Denn natürlich ist The Apprentice ein sehr kleiner Film, der unabhängig und mit wenig Geld entstanden ist. Aber es geht ihm eben schon darum, auch einen Punkt zu machen, wie das politische System der USA heute eigentlich nur noch ein Teil der Unterhaltungsbranche geworden ist.
There's also this sort of notion that news, that politics, that, you know, all these are entertainment.
Mit Blick auf die jüngste TV-Debatte zum Beispiel zwischen Trump und Harris sagt er, dass es da eigentlich danach nur noch darum ging, wer hat gewonnen und mit wie viel Vorsprung wurde gewonnen. Also als hätte man ein Footballspiel sich angeguckt. Es ging am nächsten Tag in den Medien oder ob die nächsten Tage nur noch darum, wer hat welche Sprüche geklopft, welche Retourkutschen waren die cleversten. Darüber, was inhaltlich eigentlich gesagt wurde oder ob was gesagt wurde, über Steuern, über Außenpolitik, all das wird eigentlich kaum diskutiert heutzutage. Und das ist für Abbasi eine bedauerliche Entwicklung, die es natürlich schon lange vor Trump gab, die auch mit ihm jetzt nicht weggehen wird. Aber ob dieser Punkt, nämlich dass Trump halt ein Produkt dieses Systems ist, ob das im Film rüberkommt, da bin ich nicht so ganz sicher.
Okay, aber nach allem, was du sagtest, wenn The Apprentice jetzt weder skandalträchtig ist, noch alles einlöst, was Abbasi sich selbst erhofft hat, ist denn der Film überhaupt sehenswert?
Ich würde sagen, wenn man mit den richtig justierten Erwartungen reingeht, ist er das definitiv. Denn also diese Dynamik zwischen Trump und Cohen, diese Ungute, die fand ich persönlich schon sehr interessant zu sehen. Auch natürlich, weil die beiden Schauspieler das fantastisch machen. Sebastian Stan, der auf der Berlinale dieses Jahr den Darstellerpreis bekommen hat für einen anderen Film. Und Jeremy Strong aus Succession, die spielen das ganz hervorragend. Und ich finde es schon interessant zu gucken, wie Trump das aufsaugt wie ein Schwamm, was dieser Mann ihm da vorlebt und dann immer weiter aufbläht zu dem, was wir heute sehen. Und davon abgesehen gefällt mir Abbasis visueller Ansatz sehr gut. Also die ersten Szenen des Films, alles was in den 70ern spielt, das hat er auf Zelluloid gedreht. Das lässt er aussehen wie ein Film von damals. Und später in den 80ern setzt er dann auf Video und alles sieht plötzlich aus wie so ein wirklich drittklassiger Fernsehfilm. Und diesen Wechsel von dem vermeintlich authentischen, ehrlichen Optik, der ehrlichen Optik in den 70ern hin zum künstlichen, zum Faken dann später, das geht natürlich parallel zu Trumps Entwicklung und das fand ich schon interessant.
Patrick Heidmann über The Apprentice, der Film, der nächste Woche bei uns in die Kinos kommt. Wir tauchen ein in das Leben der Hilde Koppi, Mitglied der Widerstandsgruppe Rote Kapelle während der NS-Zeit. Am Donnerstag kommt In Liebe eure Hilde in die Kinos. Die inzwischen 8. gemeinsame Arbeit von Regisseur Andreas Dresen und Drehbuchautorin Laila Stieler. Der Film erzählt von der 32-jährigen Hilde, gespielt von Babylon-Berlin-Star Liv-Lisa Fries, Sachbearbeiterin in der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte. Hilde lernt anfangs ihren späteren Mann Hans kennen und verliebt sich.
Was wünschst du dir?
Weiß nicht, nur albernes Zeug. Und du? Weltfrieden und Kommunismus?
Was für albernes Zeug?
Zum Beispiel keine Angst mehr zu haben.
Angst wovor?
Vor allem. Vor Spinnen, vor Käfern. Den Nazis, beim Zahnarzt.
Ja, Hilde und Hans heiraten, verbringen einen glücklichen Sommer und Hilde unterstützt die Rote Kapelle. Sie klebt Zettel, hilft beim Transport eines defekten Funkgeräts oder besorgt Papier für Flugblätter. 1942 wird sie hochschwanger verhaftet und später hingerichtet. Ich habe die Drehbuchautorin zum Gespräch getroffen, Laila Stieler, in einem Berliner Hotel. Laila Stieler ist Jahrgang 1965 und in der DDR aufgewachsen. Sie hat mir eingangs von ihrem Verhältnis zur Widerstandsgruppe Die Rote Kapelle erzählt.
In meiner Kindheit spielte die eine sehr große Rolle. Neben vielen anderen Widerstandsgruppen, die Gruppe Sivko, Gruppe Bernhard Bestlein, Gruppe Baum, es gab ja so viele und wir kannten die alle, weil sie eben Teil des Schulstoffs waren und weil sie Teil meines Alltags waren. Also wir hatten so Pioniernachmittage, wo Widerstandskämpfer kamen und aus ihrem Leben erzählten und mich hat das vielleicht auch sehr fasziniert, vielleicht auch noch mehr als andere meiner Klassenkameraden zu der Zeit, weil ich mich immer wieder gefragt habe oder immer wieder rein fantasiert habe in die Frage, wie hätte ich mich verhalten? Wie wäre ich zu der Zeit gewesen? Wäre ich auch so stark gewesen? Und konnte das schon damals nicht beantworten. Also so ehrlich war ich zumindest auch damals schon zu mir, dass ich dachte, das hätte bestimmt schwierig werden können. Aber auch natürlich, weil, ich meine, das ist ja bekannt, weil es einen gewissen Heldenkult natürlich auch gab in der DDR.
Sie sind ja Drehbuchautorin, das heißt, das ist ja jetzt auch ein Spielfilm, kein Dokumentarfilm, wie es zum Beispiel der von 2021 war. Es gab auch in der DDR einen DEFA-Spielfilm, KLK und PTX, die Rote Kapelle 1970. Sie haben sich jetzt für eine private Perspektive entschieden. Warum innerhalb dieser Widerstandsgruppe dann auch für die Geschichte von Hilde Koppi?
Also private Perspektive ist für mich erstmal auch Fiktion, ja, also die fiktionale Perspektive, Spielfilm, ja, das ist eben, so sehe ich das, so sehe ich auch Drama, ja, das ist was Privates, was Persönliches, etwas ist, was Figuren betrifft. Hilde Koppi, ja, das hängt mit der Figur zusammen. Also Hilde ist, sagen wir mal, von den anderen Widerstandskämpferinnen und überhaupt von meiner Idee von Widerstandskämpferinnen am weitesten entfernt.
Weil sie jetzt nicht diejenige ist, die sich selber wahrscheinlich als Widerstandskämpferin auch bezeichnen würde oder als politische Aktivistin, oder?
Nee, das haben die ja, glaube ich, alle nicht so gesehen oder die meisten zumindest. Die haben sich ja, glaube ich, eher als so Freundeskreis empfunden oder so. Die waren auf keinen Fall eine Organisation. So waren die nicht aufgestellt, ja. Also so, dazu wurden sie später erst gemacht, ja. Ja, Hilde ist ja so eine Anti-Heldin, ne? Die ist ja eine von den Leisen, also eine, die, so wird sie von ihren Freunden geschildert, Angst hatte, hinten auf dem Sozius zu sitzen oder steile Berge mit dem Schlitten runterzufahren oder Angst vor Spinnen hat. Also das habe ich, glaube ich, fantasiert, aber ich meine, egal, also sie würde sich selbst nie als mutige Frau bezeichnen und das hat mich für sie sehr eingenommen. Da habe ich mich verliebt in sie, in diese stille, aber dann doch eben sehr mutige Frau, ja.
Es ist ja auch eine reale Person. Sie lebt nur leider nicht mehr. Bei einigen Drehbüchern konnten Sie ja reale Menschen antreffen, wie zum Beispiel Rabia Konas. Wie haben Sie sich dieser Figur von Hilde Koppi genähert? Und wie wichtig ist dann diese Balance zwischen historischer Faktentreue und der fiktionalen Kreativität sozusagen?
Ja, also manchmal ist es nicht unbedingt von Vorteil, wenn man einer realen Figur begegnet, weil dann der Respekt natürlich und die Rücksichtnahme einmal größer sind. Und du siehst ja auch oder hast direkt vor deiner Nase die Verletzungen, die die Menschen auch noch in sich tragen. Ne? Und hier war es insofern leichter und schwerer, weil gar nicht so viel Material da war, weil ich viel meine Fantasie auch bemühen musste, was dann auch wiederum nicht schlecht ist, weil das ist ja sozusagen auch mein Job. Und weil natürlich die Vorlagen so ein bisschen für mich fehlten, aber ich hatte eine große Unterstützung in Hans Koppi Junior, in dem Sohn von Hilde.
Der sich ja auch in der Forschung mit der Widerstandsgruppe beschäftigt, ne?
Ja, mit seinen Eltern und der Widerstandsgruppe. Also der hat mir nicht nur alle Türen geöffnet zu Archiven und zu seinen eigenen privaten Untersuchungen, Ergebnissen, Fotos, zu den Briefen, sondern er war auch da, ja? Also das war nochmal was ganz Besonderes, weil er ist ein gütiger Mensch mit so einem Schalk in den Augen ständig und ihm mehr wir uns trafen und ins Gespräch kamen, habe ich dann auch Hilde in ihm gesehen. Ja.
Der Film erzählt ja in zwei Zeitebenen. Einmal, als sie im Gefängnis sitzt, das Kind gebärt im Gefängnis und dann aber auch auf der Zeitschiene, wo sie Hans Koppi kennenlernt, wo sie sich verlieben, wo sie gemeinsam in einer losen Gruppe Picknick machen. Diese Szene ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, weil es ein Sommertag ist, sie sitzen da, es ist unbeschwert hat. Also es geht schon auch um die politische Arbeit, aber es herrscht irgendwie so eine jugendliche Naivität. Warum war Ihnen das wichtig, mit in den Film zu nehmen?
Also immer wenn ich die Biografien dieser Widerstandskämpfer und Kämpferinnen las, dann stehen ja da so in Klammern die Zeiten, ne? Sie waren geboren, waren hingerichtet meistens, ne? Und da fange ich immer an zu rechnen, ne? Und dann kommst du so auf 19, 26, 34 vielleicht mal, so wie Hilde, ja, so. Und stellst fest, die sind unfassbar jung gewesen, ja. Aber in vielen Filmen, die ich gesehen habe, kommen die mir nicht so jung vor, sondern irgendwie reif und irgendwie auch schon älter, ja. So ideologisch auf alle Fälle gereift, ja. So. Und ich habe einfach gedacht, wirklich? Stimmt denn das, ja? So, woher wissen wir denn das so genau, ja? Dass die so waren und dass die nicht waren wie junge Leute heutzutage. Leichtsinnig, übermütig. Und ich muss mal sagen, gerade bei der Roten Kapelle spricht viel für Leichtsinn und Übermut. Und warum die nicht auch so erzählen mit allen Attitüden, die die Jugend hat. Und zum anderen ging es natürlich auch mir darum, diese Figuren so nahbar wie möglich zu machen und eben nicht auf den Sockel zu stellen.
Wir sehen dann teilweise, was sie machen. Sie hat mit ihrer Freundin Grete Jäger Briefe an Angehörige von Frontsoldaten geschrieben oder Papier für Flugblätter besorgt. Also total wichtige Sachen, aber jetzt nicht die großen politischen Aktivitäten. Und sie sprachen eben auch von der Nahbarkeit. Inwieweit sind gerade diese kleinen Aktivitäten, diese Nahbarkeit und diese Überzeugung, etwas tun zu müssen, dann auch das Vorbild für heute? Oder inwieweit können sie das sein?
Ja, also der Abstand vergrößert sich ja von Jahr zu Jahr. Und mitunter habe ich das Gefühl, die könnten vergessen werden. Es könnte überhaupt generell vergessen werden, was passiert. Und die Kriege aller Orten scheinen mir da leider recht zu geben. Und insofern ist es mir erstmal politisch und insgesamt ganz allgemein wichtig, hier was in Erinnerung zu rufen, was passiert ist. Und ganz konkret, sag mal ein Beispiel. Vor 2 Wochen war ich bei einer Veranstaltung der Deutschen Rentenversicherung. Das finde ich sehr verdienstvoll, was die machen. Die haben so eine Art Forschungsprojekt vor 2 Jahrzehnten, glaube ich, ins Leben gerufen, wo es um Hilde Koppi geht, die ja in der Vorgängerorganisation der Reichsversicherungsanstalt Angestellte war. Und da haben sich irgendwie, also vor 20 Jahren etwa, junge Leute aufgemacht, rauszukriegen, wer ist denn eigentlich diese Mitarbeiterin gewesen? Was hat die gemacht? Wie hat das Umfeld darauf reagiert? Und diese Vorstellung, sich also jetzt so konkret wie möglich zu verdeutlichen, das finde ich, das bringt uns dann an das Heute auch ran. Also zu sagen, okay, was ist denn passiert, als die Hilde Koppi am 12. September nicht zur Arbeit kam, wie sonst immer, und auch nicht angerufen hat, wie sonst immer. Die war ja eine sehr pflichtbewusste Angestellte. Und wie ist es gewesen, als dann vielleicht das Gerücht durchsickerte, die ist verhaftet, die hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, irgendwas Politisches. Dann hat sie sogar auch noch mal geschrieben an ihre Chefs, an ihre Kollegen, hat Grüße ausgerichtet und gesagt, es hat ihr immer Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Wie rührend, da hatte sie das Todesurteil schon sozusagen in der Tasche. Ja, so. Und irgendwann wird es wohl auch geheißen haben, die ist hingerichtet worden. Wie haben die Leute denn reagiert? Ist da mal jemand zur Mutter gegangen und hat Beileid bekundet? Ich habe davon nichts gehört und ich glaube, das ist auch nicht passiert. Und ich finde, das sind die Situationen, über die wir nachdenken müssten, ja, und uns fragen, hätten wir das gemacht? Und es ist immer leicht, so von Zivilcourage, von Mut, von Tapferkeit zu reden, aber das sind nur Worte.
Genau, sie kreieren ja quasi die konkreten Momente dazu. Die konkreten Momente außerhalb des Gefängnisses, aber dann gibt es ja auch die Momente im Gefängnis, als sie dort sitzt. Und das nationalsozialistische System präsentiert sich quasi in Form von Gestapo-Offizieren, von Richtern oder auch den Gefängniswärtern. Wie kann man als Drehbuchautorin eigentlich ein diktatorisches System in einzelnen Figuren erzählen?
Naja, das ist, glaube ich, unmöglich. Also meine Prämisse war eher, was konkret passiert ist, ist im Großen und Ganzen auch, ist bekannt, ja. Aber was es konkret betrifft, was es für die Menschen betrifft in diesem System, da habe ich Raum. Das ist auch meiner Arbeit näher. Und wenn ich vorhin von Nahbarkeit gesprochen habe, dann bezieht sich das ja nicht nur auf die Figuren der Widerstandskämpfer, sondern es geht auch umgedreht, ne? Also das ist auch interessant, ja, so eine Wärterin, so einen Kommissar nahbar zu erzählen in all dem Mitleid, was die vielleicht auch mit der Hilde haben, ja, aber sie können es eben halt nicht ändern.
Genau, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Die Wärterin ist ja eine interessante Figur. Sie kümmert sich um Hilde Koppi. Sie ist am Anfang sehr streng, aber sie hat eben auch mehrere Seiten. In ihrem, was in ihrem Rahmen möglich ist, versucht sie ja auch so ein bisschen menschlich zu sein.
Ja, ja. Also die ist tatsächlich, wie viele andere Figuren auch, eine historische Figur, Anneliese Kühn. Es gab sozusagen eine, die Madonna war für die weiblichen Häftlinge und die denen Sachen zugesteckt hat, Briefe und Kassiber transportiert hat und so weiter. Und es gab eben auch die strenge Schließerin, die schon seit der Weimarer Republik da war und bis in DDR-Zeiten, in die 50er Jahre dort auch eben Aufseherin blieb. Ja, so. Und da habe ich gedacht, ja, das ist interessant, wenn du diese beiden Figuren kompilierst, ja, dann vielleicht kriegst du die Schnittmenge, ja?
Wie ist es eigentlich, wenn Sie Figuren schreiben? Haben Sie dann gleich Bilder im Kopf? Und wie gleichen Sie die dann in dem Fall mit Andreas Dresen ab, der ja dann die Bilder auch wirklich finden muss für die Leinwand?
Also ich, ja, wenn ich schreibe, sehe ich den Film, klar. Ich sehe den Film in Einstellungen auch. Und also natürlich ist der fertige Film immer ein anderer. Das ist ganz klar. Aber das ist ja auch das Tolle, ne? Dass ich mache meine Arbeit und dann kommen viele andere Leute hinzu und machen ihre Arbeit und fügen ihre Bilder hinzu. Und Andy Dresen ist dann sozusagen derjenige, der diese Kompositionen abstimmt, ja, untereinander. Und das macht er sehr toll, ja. Und tatsächlich gehen wir manchmal in die Diskussion, also Auseinandersetzung wäre zu viel gesagt, aber hier jetzt zum Beispiel bei der Anneliese Kühn waren wir uns gar nicht so sicher, wie alt sind die eigentlich? Also ich hatte sie älter gesehen, er hatte sie viel jünger gesehen und dann haben wir uns da so in der Mitte angenähert. Und das finde ich auch für meine Fantasie immer ganz spannend, dass wenn du da jetzt nicht also ein konkretes Alter dahinter schreibst, dann ist es ja, liegt es ja auch nicht fest. Und das mache ich dann auch manchmal mit Absicht nicht.
Und es ist ja auch noch zusätzlich ein Hörspiel entstanden. Mhm. Wie ist da das Schreiben dann anders?
Ganz anders.
Ganz anders.
Ganz anders. Das ist wirklich was komplett anderes mit dem Hörspiel. Da geht es dann wirklich nach dem Hören. Ja? Also das ist nochmal eine völlig andere Arbeit und da wachse ich auch gerade erst rein. Also das kann ich überhaupt nicht vergleichen.
Jetzt kommt auch erstmal der Film ins Kino, beziehungsweise das Hörspiel, das gibt es schon, das kann man in der ARD-Mediathek auch noch.
In der Mediathek, ja. Also bitte gerne, ja, weil das ist wirklich also was ganz, ganz anderes und auch was für sich Besonderes. Und da bin ich auch stolz drauf, dass das so unabhängig voneinander gelungen ist, ja.
Also in der ARD-Mediathek, wie gesagt, das Hörspiel. Ansonsten ab nächster Woche im Kino in Liebe, eure Hilde. Und ich habe darüber gesprochen mit der Drehbuchautorin, mit Laila Stieler. Vielen Dank.
Danke auch.
Das größte und wichtigste internationale Filmfestival in Asien ist gerade zu Ende gegangen, im südkoreanischen Busan. Zu sehen sind da traditionell auch viele einheimische Produktionen und gerade das südkoreanische Genre-Kino hält immer wieder einige Überraschungen bereit. Nicht nur was Gewalt und Exzess angeht, sondern auch was politische und soziale Themen angeht. Was in diesem Jahr so zu sehen war, das kann uns direkt aus Südkorea Anke Lewicke erzählen. Aber anfangen wollen wir mit einer anderen großen Nachricht, nämlich dem Literaturnobelpreis. Den hat ja die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang bekommen. Und das hat, nehme ich an, auch in Südkorea durchaus für einige Aufregung gesorgt, oder Anke?
Ja, auf alle Fälle. Also es war ja 21 Uhr hier Ortszeit, als der Nobelpreis durchgegeben wurde. Ich saß da in einem Restaurant und auf einmal war da so helle Aufregung und ich habe mich dann gefragt, was denn los ist. Und dann hat mich jemand vom Nachbartisch gefragt, ob ich denn Han Kang kennen würde, die Schriftstellerin und die Bücher. Und ich konnte dann sagen, ja, sie ist auch sehr bekannt in Deutschland und das hat natürlich die Menschen sehr gefreut. Und heute bin ich dann auch vorbeigegangen in Seoul, da hat Han Kang mit ihrem Sohn einen Mini-Buchladen und da standen die Menschen dann Schlange, um sich vor dem Buchladen fotografieren zu lassen und es standen auch viele Blumen da. Übrigens sind gestern innerhalb von 10 Stunden 300.000 ihrer Bücher verkauft worden. Mittlerweile muss man sie vorbestellen und es ist ja auch so, dass Han Kangs Buch Die Vegetarierin hier verfilmt wurde. Das war nicht so ein Erfolg, aber ich finde es doch ganz spannend, dass ich doch auf den Leinwänden in Südkorea immer Frauen wieder begegne, denen es so ähnlich geht wie Han Kangs Heldin, dass sie nicht einverstanden sind mit diesen sehr traditionellen Rollenbildern, dass sie aufbegehren, dass sie sich verweigern. Also auf der Leinwand begegnet man immer wieder Schwestern von Han Kangs Heldin aus Die Vegetarierin.
Abgesehen von Die Vegetarierin, wie groß ist denn die Verbindung von Han Kang zum Kino?
Ja, also wenn wir über das südkoreanische Kino reden, dann zitieren wir doch immer sehr gerne den Filmtheoretiker Siegfried Krakauer und seine Theorie, dass die Leinwand Schauplatz kollektiver Ängste und Erfahrungen ist. Und du hast ja schon von den Gewaltexzessen im südkoreanischen Kino gesprochen und man kann schon sagen, dass in diesem Genre Kino eben die Verbrechen nachhallen, die während der südkoreanischen Militärdiktatur begangen wurden, die Folter und die Ermordung von Regimekritikern. Und in ihrem Buch Menschenwerk versucht ja Han Kang eine Sprache für das Grauen während dieser Diktaturzeit zu finden. Und sie ist geboren in Gwangju und dort fand eben 1980 eine sehr brutale Niederschlagung von Studentenprotesten statt mit über 2000 Toten. Und das verhandelt sie im Menschenwerk. Das ist multiperspektivisch erzähltes Buch. Sie vergegenwärtigt das sinnlose Morden. Und das ist wirklich eine Trauerarbeit, die sie da leistet. Und auch im Kino begegnet man immer wieder diesem Verbrechen von Guangzhou. Und was auffällig ist, also Regisseure, die Filme darüber gedreht haben und eben auch Hang Kang, die sind alle 2014 auf eine schwarze Liste gekommen von der damals sehr rechten Präsidentin Park Geun-hye. Es waren 9.473 Namen, eben Hang Kang, aber auch Regisseure wie Park Chan-wook oder der Oscar-Preisträger Bong Joon-ho. Und diese Liste wird jetzt immer wieder anlässlich des Nobelpreises diskutiert und auch eben gefragt, wie es sich jetzt mit der Regierung, die auch wieder rechts ist, verhält und die in der letzten Zeit unheimlich sehr radikal die Mittel für die Kultur gestrichen hat, weil die Kultur dieser Regierung insgesamt zu kritisch ist.
Also durchaus politisch aufgeladen. Kommen wir mal zu dem Filmfestival in Busan, das jetzt gerade zu Ende gegangen ist, bei dem du auch warst. Was gibt es denn da für Themen, an denen sich Filmschaffende abgearbeitet haben in diesem Jahr?
Also was mir ja immer wieder auffällt, und das war in diesem Jahr auch wieder, ist das Verhältnis zwischen Japan und Korea. Also gerade während der Kolonialzeit 1910 bis 1945, da gibt es auch unheimlich viele Sachen, die nie aufgearbeitet wurden. Das Verhältnis dieser beiden Länder ist immer noch angespannt. Und in ganz vielen Genres wird dieses Verhältnis, das hat mir eben der Filmwissenschaftler und der neue Berlinale Delegierte für Genrefilme Jin Park erklärt, geht es immer wieder quer durch alle Genres.
From in war epic dramas to spy action movies and even in...
Ja, also es gibt Kostümfilme, Spionage, Actionfilme, Softpornos. Also das Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern wird in allen Facetten auf der Leinwand verhandelt. Natürlich auch in dokumentarischen Arbeiten. Bis heute wird die Kolonialzeit kontrovers diskutiert und dann auch von den Filmen thematisch aufgegriffen. Aber man muss schon sagen, dass das populäre Kino in Japan manchmal doch ein bisschen zu gut und böse Zeichnung neigt. Ja, das hat mir Jin Park in Südkorea in Busan auf dem Festival erklärt.
Bleiben wir doch nochmal bei gut und böse. Da kann man ja doch an den ein oder anderen Kalten Kriegsfilm denken, aber das Genre Kino in Südkorea ist doch eigentlich eher smart. Greift es denn wirklich auf dieses simple Schema zurück?
Also ich finde das ja ganz spannend und sehe das vielleicht als ausländische Besucherin auch nochmal anders. Und da würde ich gerne zwei aktuelle Filme jetzt mal ins Spiel bringen. Zum einen den Eröffnungsfilm von Busan, Uprising, Netflix-Produktion, kann man seit gestern auch bei uns sehen. Unheimlich eleganter Schlachtenfilm. Park Chan-wook hat das Drehbuch geschrieben und es spielt Ende des 16. Jahrhunderts während eines Sklavenaufstandes. Gleichzeitig gibt es eine Invasion der Japaner und man muss schon sagen, der japanische General wird schon als Bösewicht gezeigt, als Schurke, der seinen Opfern immer die Nase abschneidet. Aber der koreanische König greift dann doch auf seine Hilfe zurück, um die Revolution der Sklaven eben niederzuschlagen. Und diese Sklaven, das ist dann so eine ganz schrille, bunte, anarchische Truppe, die letztlich für demokratische Werte steht. Also das hat dann durchaus was Gegenwärtiges. Und spannend finde ich auch den Film Exhuma. Der lief Anfang des Jahres in Südkorea, hat Dune 2 geschlagen. Gerade mal 7 Millionen Zuschauer hat er gemacht. Das ist so ein Horror-Mystery-Film. Und zwar geht es, der spielt heute, aber es geht um Geister, die auferstehen. Und das sind Geister, die in den Gräbern von Menschen leben, die während der Kolonialzeit eben mit den Japanern sich zusammengetan haben, um ihre Interessen zu vertreten. Und diese Geister sehen dann auch wie Samurai-Kämpfer aus, sprechen Japanisch. Das ist alles total abgefahren gefilmt. Und ich finde es ganz interessant, dass man im Gewand des Genre-Kinos davon erzählen kann, dass man der eigenen Geschichte einfach nicht entkommen kann und dass man sich hier auch stellen muss.
Also Uprising und Exhuma, beide sind auch jetzt bei Netflix zu sehen. Das war Anke Lewicke aus Südkorea, wo eben das Filmfestival in Busan zu Ende gegangen ist. Und wir haben auch über die andere wichtige Nachricht aus der Kulturwelt der Woche gesprochen, den Nobelpreis an die südkoreanische Schriftstellerin Hang Kang. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Eine Zeitung hat Elfie Mikesh vor einigen Jahren mal beschrieben als die zauberhafte, zierliche, zähe, kleine, große, subversive des deutschen Autorenfilms. Ich weiß nicht, ob Elfi Miekisch sich in dieser Beschreibung wiederfindet. Das kann sie uns vielleicht gleich selber erzählen. Aber wenn man sich das Werk von Elfi Miekisch ansieht, dann ist es wirklich unglaublich umfangreich. Die Schwarz-Weiß-Fotos aus den 60ern, die Arbeit als Kamerafrau mit Rosa von Braunheim oder Werner Schröter und die vielen dokumentarischen Arbeiten und Bilderreisen rund um die Themen Gender, Umwelt und Überleben. Nun gibt es einen neuen Film von Elfi Miekisch. Krieg oder Frieden heißt er. Und er erzählt von dem ehemaligen Militärgelände in Wünsdorf in Brandenburg. Und ich freue mich, dass Elfi Miekisch hier im Studio ist. Guten Tag.
Ich freue mich auch sehr.
Jetzt muss ich Sie natürlich kurz fragen. Zauberhaft, zäh, kleine, große, subversive des deutschen Autorenfilms, sind Sie das?
Sie können es sich aussuchen. Hier bin ich ja jetzt unsichtbar, ne? Nur hörbar.
Na, ich sehe Sie sehr gut.
Ja, gut. Ja, das zäh auf alle Fälle, ja.
Zäh, Sie machen immer weiter.
Ja, das ist mein Leben und so würde ich mich selbst sehen.
Dann will ich jetzt auch nicht weiter insistieren. Kommen wir zum Film Krieg oder Frieden. Es geht um das einstige Armeegelände in Wünsdorf, südlich von Berlin. 600 Hektar groß, eine Fläche dreimal so groß wie Monaco. 40.000 Soldaten des Oberkommandos der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland haben hier zu DDR-Zeiten mit ihren Familien gelebt. Viele Brandenburger kannten das als in Anführungszeichen verbotene Stadt. Ihnen war der Zugang versperrt. Danach gab es viele Pläne, das Gelände zu entwickeln. Wann haben Sie beschlossen, einen Film darüber zu machen? Oder wann haben Sie überhaupt das erste Mal von diesem Gelände erfahren?
Ich habe erfahren davon von Professor Eckhard Hahn. Der ist Stadtplaner und kommt aus der Architektur. Und für ihn war das der ideale Ort für eine Transformation, nämlich aus einem ehemaligen Kriegsort einen Ort für den Frieden zu gestalten. Und wie können wir in Zukunft leben? Wir brauchen Bildung. Und diese Gebäude, die historischen Gebäude, zum Teil auch die Kasernen, sind ideal für einen Campus, ja, eine Lehrstätte, wo die verschiedensten Leute studieren können. Und das war die Idee. Und er hatte natürlich auch einen Ausschlag bekommen. Er wohnt am Tempelhof hier in Berlin und sieht das Flughafengelände. Und da wird er konfrontiert mit den Flüchtlingen auch. Und er meinte, das wäre doch gut, wenn die Flüchtlinge eine Möglichkeit bekommen, für sich selbst und selbstbestimmt ihren Alltag zu gestalten. Und das ist natürlich auch ein Teil in der Wünsdorf-Idee, auch die Leute einzubinden in der Gestaltung und wie wollen wir gemeinsam etwas machen.
Sie begleiten dieses Projekt Eco City. Eben auf diesem Areal soll eine Mischung aus Wohnen und dem, was Sie beschrieben haben, entstehen. Sie sagten eben, das war für ihn der ideale Ort, das ausgerechnet da zu machen. Das ist ja auch was, was Sie interessiert im Film, oder? Die Transformation eines Geländes. Was interessiert Sie daran?
Wissen Sie, ich bin im Krieg geboren, 1940, und habe dann in dem Sinn natürlich den Krieg als Kleinkind, als Baby mitbekommen und später die Nachkriegszeit, da war dann der Frieden. Und so habe ich so beide Situationen gespürt, ganz stark, und die begleiten mich im Grunde auch mein ganzes Leben. Und deshalb auch dieser Titel Krieg oder Frieden. Und im Krieg ist alles drin, was mit Aggression und fürchterlichen Konsequenzen zu tun hat. Und dann kommt das Wort oder, das ist die Entscheidung. Ich kann mich entscheiden oder wir können uns entscheiden. Und dann kommt der Frieden. Und wie der zu gestalten oder zu erringen ist, das ist ja unsere Aufgabe auch für die Zukunft. Und wenn wir an die weiteren Generationen denken, dann gibt es die Hinterlassenschaft. Und das hat mich sehr beeindruckt in Wünsdorf, weil das ist ja ein sehr prächtig, sage ich mal, unter Apostroph, Gebäudekomplex, schlossartig. Da war ja militärische Ausbildung und eine Sporteinrichtung. Und da haben die jungen Männer trainiert für den Krieg. Also ist Ausbildung der Soldaten. Und diese Maschinerie, sage ich mal, das hat mich mein ganzes Leben auch erschüttert und stelle ich auch in Frage, warum das so eskaliert. Warum eskalieren die verschiedenen Situationen? Wir haben genügend Erklärungen, wir können jeden Tag Berichte sehen und so folgt immer auf diese Aggression der Krieg.
Sie arbeiten in Ihrem Film, auf der einen Seite gehen Sie in die Vergangenheit, arbeiten mit Archivmaterial, begleiten die Eco-City und Sie bauen auch Szenen aus einem Kurzfilm von Ihnen ein, von 1994, Gefährlicher Ort. Da hören wir dann, was lernen wir aus den Trümmern der Vergangenheit? Ja, wie gut zeigt sich in Wünsdorf, was wir lernen?
Das Interesse von Eckhard Hahn oder auch mein großes Bedürfnis ist, dass wir eine Haltung entwickeln können und auch für die jungen Leute, nicht? Was ist denn ökologisches Denken? Wie können wir uns retten? Wie können wir wieder einbeziehen, was uns umgibt, nämlich die Natur, ob das jetzt die Pflanzen oder die Tiere sind? Und wenn ich die brennenden Felder sehe in der Ukraine, das ist Nahrung, das ist Getreide. Oder in Wünsdorf, mitten im Wald diese Achtungsschilder mit einer Explosion. Warum? Es ist Munition und aller möglicher Dreck in der Erde und da können keine Kinder spielen oder Spaziergänger durch den Wald gehen, weil es ist eine Gefahr. Und was ich oder wir eingekreist haben, das sind diese 100 Hektar, Sie haben ja von mehr größere Dimension gesprochen, aber diese Gebäude und Kasernen, das sind diese 100 Hektar und an dieser Überschaubarkeit können wir lernen und schauen, aha, es ist übersichtlich. Und Wünsdorf hat ja schon Schritte unternommen. Da gibt es eine Biogasanlage, da gibt es Photovoltaik. Also das sind schon Sachen im Gang, auch durch die Anwohner und durch die Möglichkeit, eine gute Infrastruktur herzustellen. Und dann kam Eckhard Hahn und wollte das erweitern in dieser Campus-Idee. Und die ist natürlich sehr interessant als Modell auch. Und die ist übertragbar. Das ist nicht nur Wünsdorf, sondern wir brauchen viele solche Orte, wo gelehrt wird, was heißt es zu überleben, was heißt es ökologisch zu denken und eine Richtung zu bekommen, die uns gegenseitig unterstützt mit all diesen Problematiken und Schwierigkeiten.
Nun sind aber Gespräche über die Finanzierung einer Machbarkeitsstudie gescheitert, was diese Eco-City angeht. Hat dann der Krieg doch gesiegt in dem Fall?
Ja, Krieg kostet Geld. Und für mich ist das auch zum Teil, ich will das jetzt nicht
so verantworten. Vielleicht sollte man dazu sagen, ein Grund unter anderem war, dass die Bergung der Munition, all dem, was da in dem Boden ist, einfach auch viel zu teuer wäre.
Ja, das ist sicher ein Grund. Und ich erinnere mich an den Anfang der Gefährlichen Orte. Es sind 4 kurze Filme über solche militärischen Orte. Und da gibt es die Kontaminierung. Und damals habe ich einen Sprengmeister getroffen und da habe ich ihn gefragt, ja, wie ist denn das mit diesen Sachen in der Erde? Und da meinte er nur ein Wort, unbezahlbar. Also das zu bergen. Und wenn wir heute und die Berichte hören, wie viele Geschosse und Raketen in die Luft gedonnert werden, dann können wir uns ungefähr vorstellen, was da dann auf unsere Erde fällt und das Ganze erweitert in dieser Vergiftung und unüberschaubaren Dimension. Und ich denke, wenn da in diese Richtung gearbeitet wird und immer wieder auch eine Motivation entsteht, so bitte nicht, es geht so nicht. Was nicht heißt, dass wir nicht über Verteidigung sprechen müssen. Aber die Konsequenzen sind einfach da und wir müssten beide Seiten bedenken. Und der Schrott oder der Verbrauch, es ist eine unglaubliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Verschleuderung.
Sie haben 4 Jahre an dem Film gearbeitet, dann kam auch mitten in der Arbeit der Krieg in der Ukraine dazu. Wie sind Sie dann eigentlich konzeptionell vorgegangen? Weil man hat auch den Eindruck, dass der Krieg in der Ukraine auch nochmal Ihren Blick auf dieses Militärgelände verändert hat.
Das wussten wir ja vorher nicht. Und es kam wirklich so ein Schlag mitten rein, ja. Und deshalb hat sich der Titel auch verändert, weil der Arbeitstitel damals war Transformation und Schönheit. Also genau ausgerichtet auf die Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten auch, die wir haben heute, damit zu arbeiten, dass wir mit den Problematiken umgehen, die uns das Klima bereitet oder wir dem Klima. Ja. Und dann kam dieser Überfall und dieser Krieg jetzt in Folge und deshalb Krieg oder Frieden. Und ich denke, der Film öffnet nochmal die Erinnerung. Und das ist meine Hoffnung, dass wir durch Erinnerung aus der Geschichte, also ob das der Erste Weltkrieg ist oder der Zweite. Und ich glaube, jeder Mensch, alle, wir können uns darüber Gedanken machen, wie können wir das ändern. Und darum geht es, Krieg oder Frieden.
Der Film kommt jetzt ins Kino. Ich würde gerne kurz springen, denn es ist ja gerade auch noch eine Diskussion am Gange. Die Reformpläne der Bundesländer sehen vor, den Kultursender Dreisat in Arte zu überführen. Dreisat ist derzeit ja noch einer der Sender, die sich auch um den Dokumentarfilm kümmern. Deswegen würde mich aus der Sicht einer langjährigen Dokumentarfilmerin interessieren, wie schätzen Sie die Situation des deutschen Dokumentarfilms derzeit ein?
Also wenn wir so einen Sender verlieren, dann ist das wirklich programmierte Dummheit. Wir brauchen Stimmen in diese Richtung und das macht ja unsere Kultur aus. Und die Einsparung, ja, die ist doch woanders auch zu suchen noch. Aber dass da so ein radikaler Schnitt stattfinden soll, ich habe heute gerade eine Petition unterschrieben, weil das geht nicht. Also das ist, man schneidet den Kopf ab, weil unsere Kultur lebt durch den anderen Blick. Und nicht diese Linearität, ja, die uns da einen Weg vorgibt und alles andere, was da noch an Möglichkeit wächst, das wird ausgeblendet und die Prioritäten. Ich denke, darüber ist ganz wichtig nachzudenken und zu sagen, so ein Sender hat Priorität. Und es geht nicht nur um die Einschaltquoten, sondern es sind Gedanken, die uns helfen, für die Zukunft etwas zu finden. Und das ist dort zu finden. Wir brauchen das.
Klare Worte von Elfie Mikesch. Glücklicherweise gibt es einen neuen Film, der ins Kino kommt in der nächsten Woche. Krieg oder Frieden heißt er. Vielen Dank für Ihren Besuch, Elfie Mikesch.
Danke.
Die Reformpläne der Bundesländer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgen für Diskussionen. Besonders der Vorschlag, den Kultursender Dreisat mit Arte zu fusionieren, stößt auf Widerstand. Eine Petition für den Erhalt von Dreisat haben inzwischen mehr als 132.000 Menschen unterschrieben. Auch die deutschsprachigen Filmhochschulen fordern den Erhalt von Dreisat. Es sei ein wichtiger Ort, um den Nachwuchs sichtbar zu machen. Auch für den Dokumentarfilm ist Dreisat von zentraler Bedeutung. Christian Berndt hat sich mit der aktuellen Situation des Dokumentarfilms in Deutschland beschäftigt und er beginnt mit einem neuen Dokumentarfilmfestival in Berlin, das gerade begonnen hat und neue Präsentationsformen ausprobieren will, die Dokumentale.
What we're trying to do at Dokumentale, really going from documentary films.
Zur Eröffnung der Dokumentale erklärt Co-Leiterin Vivian Schröder, dass man im Festivalprogramm neue Wege gehen und verschiedenste Formen des Erzählens miteinander verbinden will. Deshalb bietet das neue Dokumentarfilmfestival auch Ausstellungen, Lesungen, Musik und Virtual Reality. Am Eröffnungsabend ist das Kino-Kolosseum voll. Aber im regulären Kinoprogramm, so Dokumentale Co-Leiterin Anna Ramsko-Klawitt, laufen Dokumentarfilme schlecht.
Meine Erfahrung ist, dass ein großes Interesse an Dokumentarfilmen besteht. Und wenn Dokumentarfilme ähnliche Marketingbudgets hätten wie Spielfilme, wahrscheinlich auch die Besucherzahlen ganz anders ausschauen würden. Wenn niemand von einem Film weiß, dann ist es schwer, dass die Leute ins Kino gehen.
Das bestätigt auch die Leiterin des Berliner Festivals Around the World in 14 Films, Susanne Bieger.
Also ich würde sagen, dass Dokumentarfilme gut laufen, wenn es eben Filmgespräche gibt und ein Programm drumherum. Als Beispiel dafür könnte man zum Beispiel das leere Grab nennen.
Ein Dokumentarfilm, der von den traumatischen Nachwirkungen der deutschen Kolonialherrschaft in Tansania erzählt und auf der Berlinale großes Kritikerlob bekam.
Da hat die Kinotour sehr gut funktioniert. Da wurde aber dezidierend Zielgruppenarbeit gemacht. Es gab Filmgespräche, Podiumsdiskussionen und das zieht natürlich Publikum an. Die Filme, wenn die dann an sich im Kino laufen, ohne Filmgespräch, tun die sich dann allerdings schwer.
Um diese Sichtbarkeit des Dokumentarfilms zu erhöhen, verfolgt man bei der Dokumentale ein neues Konzept zur Vernetzung von Filmschaffenden, das sogenannte Impact Producing. Diese Idee ist in anderen Ländern bereits erprobt und auch Teil des dokumentale Branchenprogramms.
Das war der Ursprung, die Idee des Impact Producings, die sich einfach mit der Frage beschäftigt, wie kann man Dokumentarfilmen größere Aufmerksamkeit geben. Oft funktioniert das in der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das ist eine Art der Öffentlichkeitsarbeit, die in den USA und in Großbritannien und anderen Ländern für Dokumentarfilmmacherinnen einfach bedeutet, dass ihr Film mehr zu Zuschauerinnen erreicht, eine längere Lebensdauer hat.
Um dieses Konzept auch in Deutschland zu etablieren, haben die Festivalleiterinnen das Good Media Network gebildet, eine Plattform zum Austausch von Dokumentarfilmern mit unter anderem NGOs.
Es geht darum, weil die Dokumentarfilmmacherinnen oft mit sehr kleinen Budgets konfrontiert sind und sich keine großen Marketingteams an Bord holen können, Sichtbarkeit für ihren eigenen Film über strategische Partnerschaften zu schaffen.
Gesellschaftspolitische Filme, wie sie auch auf der Dokumentale laufen, etwa über Frauenproteste in Iran oder Homophobie in Serbien, sind bevorzugte Projekte für Kooperationen mit NGOs. Seit der Pandemie, so der Co-Vorsitzende des Berufsverbandes für Dokumentarfilm AG DOC, David Bernet, hat sich die Lage für den Dokumentarfilm in deutschen Kinos noch einmal verschlechtert.
Allgemein ist aber, dass die Zahlen jetzt für den Dokumentarfilm sich zum Teil halbiert haben. Obwohl, es ist schwierig zu sagen, weil das Kino war immer schon eine komplizierte Infrastruktur für die Auswertung von Dokumentarfilmen. Was wir jetzt aber erleben, ist, dass die Filme nur noch sehr kurz im Kino sind. Und gerade der Dokumentarfilm hat hauptsächlich vom Hörensagen gelebt. Das heißt, lange Auswertungsstrecken.
Dass Dokumentarfilme heute kürzer in den Kinos laufen, meint Bernet, hängt auch damit zusammen, dass es zu viele Dokumentarfilme im Kino gibt. Aber ein weitaus größeres Problem sei, dass die Fernsehsender als Hauptauftraggeber für Dokumentarfilme heute viel weniger bereitstehen als früher.
Grundsätzlich besser ging es im Dokumentarfilm, weil das Fernsehen mehr Spielraum hatte für ein breiteres Spektrum an Themen. Und dazu kam, dass viele der Dokumentarfilme auch ganz okay leben konnten von dem, was sie machten. Das ist jetzt schwieriger. Unter anderem angesichts des Finanzdrucks, der auf den Sendern lastet. Es gibt weniger Plätze und es wird grundsätzlich schlechter bezahlt. Die meisten, die das machen, leben von der Hand in den Mund.
Große Sorgen bereitet Bernet die geplante Fusion der Fernsehsender Arte und Dreisat, weil vor allem Dreisat Auftraggeber auch für experimentelle Dokumentarfilmformen ist. Und auch die Mediatheken der Sender sieht Bernet als Bereicherung für den Dokumentarfilm.
Diese Langzeitauswertung, die im Kino nicht mehr wirklich stattfindet, weil die Filme zu schnell wieder raus sind aus den Programmen, die findet dann online statt. Insofern ist es vielleicht sogar eine Verbesserung, gerade für den Dokumentarfilm, der zu schlechten Sendeplätzen zu sehen ist oder eben im Kino zu Tageszeiten, wo die meisten keine Zeit haben.
Trotzdem ist Bernhard überzeugt, das Kino ist immer noch der ideale Ort für den Dokumentarfilm, denn nur dort kann man in fremde Welten, wie sie diese Filme eröffnen, wirklich eintauchen. Wenn sich allerdings die Arbeitsbedingungen nicht ändern, fürchtet Bernhard, wird es in Zukunft schwierig. Es gibt zwar nach wie vor viel Dokumentarfilmnachwuchs, aber immer mehr junge Dokumentarfilmschaffende geben auf, weil sie keine Lust mehr haben auf diese Art der Selbstausbeutung.
Christian Berndt über die Situation des Dokumentarfilms in Deutschland. 50 Jahre ist es her, seit dieser Film herauskam.
The Texas Chainsaw Massacre.
The Texas Chainsaw Massacre, zu Deutsch Blutgericht in Texas.
Hallo? Hallo?
Ja, jetzt, 50 Jahre später, kommt der Horrorfilm von Regisseur Toby Hooper wieder bei uns in die Kinos. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich, wenn wir in die Geschichte blicken. Denn The Texas Chainsaw Massacre hat für Aufruhr in den USA und Europa gesorgt, als er herauskam und wurde in mehreren Ländern verboten. In Deutschland war es noch bis 2011 illegal, den Film zu zeigen. Gleichzeitig gilt The Texas Chainsaw Massacre bei Filmkritikern und Horrorfans als ein Meisterwerk. Mehr erzählt uns jetzt der Filmkritiker Benjamin Moldenhauer. Herr Moldenhauer, erstmal zum aktuellen Anlass der Wiederaufnahme des Films ins Kinoprogramm. Warum sollte man sich den Film heute noch anschauen?
Ja, weil The Texas Chainsaw Massacre mit Sicherheit einer der intensivsten und filmisch interessantesten Filme des 20. Jahrhunderts ist, würde ich sagen. Also ich kenne kaum einen Horrorfilm, der heute noch ähnlich stark wirkt. Also Sie können The Texas Chainsaw Massacre in filmgeschichtlichen Seminaren zeigen. Und danach ist erst einmal Schweigen im Raum. Und was das Horrorkino der 70er Jahre angeht, fällt mir bis auf den Exorzisten eigentlich kein Film ein, der das auch ein halbes Jahrhundert später immer wieder schafft.
Der Film geht ja mit einer Eingangssequenz los, mit einem Nachrichtensprecher, der Meldungen im Radio über Grabplünderung und gewaltsame Todesfälle verliest. Kurz darauf sind fünf junge Leute zu sehen, die an einem Sommertag durchs ländliche Texas fahren. Was ist es in dem Film, das zu dem Schweigen im Raum führt, das Sie eben beschrieben haben?
Ja, also der Plot ist es nicht, den kann man eigentlich in ein paar Sätzen erzählen. Und was passiert, ist im Titel des Films eigentlich schon angedeutet. Einer Gruppe von fünf jungen Menschen geht im texanischen Hinterland das Benzin aus und sie werden nach und nach von einer Familie von ehemaligen Schlachthofarbeitern umgebracht, teils mit der Kettensäge und dann gefressen. So, und eine von ihnen entkommt am Ende, das ist das ja, genre-typische Final Girl. Und viel mehr passiert auf der Story-Ebene eigentlich nicht. So, entscheidend ist, denke ich, was anderes und wirklich durchschlagend ist der Film nämlich hinsichtlich seiner bis heute ja wirklich singulären Atmosphäre. Das beginnt von der ersten Sekunde an mit der komplett atonalen, kreischenden Musik. Also The Texas Chainsaw Massacre ist ein ausgesprochen lauter Film und alles soll so heftig wie möglich sein. Und die Bilder entsprechen dem dann auch. Also die wirken ja völlig überhitzt. Der Regisseur Toby Hooper und sein Kameramann Daniel Pearl haben mit so extremen Nahaufnahmen gearbeitet und schwankenden Kamerabewegungen. Und in einer Szene zum Beispiel sieht man ein extremes Close-up auf ein schreckgeweitetes Auge. Das geht dann wirklich gefühlt ewig. Ja, im Finale schreien alle durcheinander und irgendwann hat man das Gefühl, dass der Film sozusagen so selbst eskaliert, ja, und genauso panisch wird wie seine Figuren. Und es ist ja so ein Klischee, dass Horrorfilme wie Albträume strukturiert wären, aber meistens bleibt dann doch alles sehr konventionell erzählt und The Texas Chainsaw Massacre nähert sich diesem Ideal, also des Albtraumhaften, doch sehr an. Das ist filmisch erst einmal sehr beeindruckend.
Ja, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, bis 2011 war es in Deutschland nicht erlaubt, den Film in einer ungeschnittenen Fassung zu zeigen, unter anderem wegen seiner Gewaltinszenierung. Wie wirken denn diese Bilder heute?
Also der Titel ist natürlich unheimlich suggestiv, The Texas Chainsaw Massacre. Ne? Also eine brachialere Weise, jemanden umzubringen als mit einer Kettensäge, kann man ja kaum fantasieren. Aber man sieht eigentlich gar nicht so viel, wie die Zensoren damals meinten, gesehen zu haben. Also die Gewalt findet meist jenseits des Bildrahmens statt. Es gibt nur sehr wenig Splatter-Effekte. Und ja, ein Beispiel: in einer für die damaligen Zuschauer vollkommen überraschenden Gewaltszene wird ein Rollstuhlfahrer vom Sohn dieser Kannibalenfamilie mit der Kettensäge zerteilt und das Ganze ist aber von hinten gefilmt. Also man sieht seinen Rücken, das heißt, man hört mehr, als dass man es sehen würde. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das am Ende nicht viel beklemmender wirkt als so ein Effektfeuerwerk. Und das gilt für die gesamte Gewaltinszenierung des Films. Und insofern verfährt The Texas Chainsaw Massacre eigentlich viel subtiler, als den Titel es vermuten lässt, würde ich sagen. Und inzwischen ist der Film ja auch wieder zeigbar mit einer FSK 18 Freigabe. Und die ganzen Sequels, die danach kamen, die sind wesentlich drastischer. Also der letzte Texas Chainsaw Massacre Teil ist 2021 auf Netflix erschienen. Und der ist in der Hinsicht völlig stumpf. Also es ist kein schlechter Film, aber im Vergleich doch eher blöd.
Also das berühmte Kino im Kopf, das dieser Originalfilm offensichtlich evoziert. Das Original The Texas Chainsaw Massacre ist auf vielerlei Weise interpretiert worden als eine Allegorie auf den Vietnamkrieg etwa oder als metaphorische Gewaltgeschichte der USA. Was ist denn von solchen Interpretationen zu halten?
Genau, Sie hatten es gesagt, der Film wurde damals im Nachgang von 68 und den Protesten gegen den Vietnamkrieg rezipiert. Und ich vermute, ohne diese Aufwertung als politisch irgendwie relevanter Film hätte es The Texas Chainsaw Massacre vielleicht auch nicht ins New Yorker Museum of Modern Art geschafft. Ne? Also die haben den inzwischen in ihrer Sammlung. Aber ich würde jetzt mit den Jahren Abstand sagen, das Ganze ist doch sehr bedeutungsoffen. Also gerade wenn man den Film heute sieht, bezieht das, denke ich, kaum noch ein Zuschauer auf den Vietnamkrieg. Und was bleibt, ist, dass The Texas Chainsaw Massacre unterschwellig von einem starken Misstrauen ja gegenüber Ordnungsinstanzen geprägt ist. Das hat er mit fast allen interessanten Horrorfilmen der 70er Jahre gemeinsam. Und also was im klassischen Horror noch für eine Wiederherstellung der Ordnung gesorgt hat, glänzt jetzt entweder durch Abwesenheit oder ist eben auch Teil des Problems oder Teil des Grauens. Keiner hilft einem. Das ist das Grundgefühl, dass diese Bilder abstrahlen. Und der Regisseur Toby Hooper, kann man schon sagen, hat eine Welt inszeniert, in der es nur noch Gewalt und Terror gibt. Und ich kenne eben auch kaum einen Horrorfilm, der in diesem Sinne derart negativ und auch misanthropisch ist.
Und trotzdem sagen Sie ja, lohnt es sich, den nochmal sich anzuschauen?
Ja, also es ist ein sehr intensives Kinoerlebnis. Also wenn man schon meint, einen Film über Kannibalen, die junge Menschen fressen, machen zu müssen, dann doch so, ne? Also dass es einem an die Nerven geht. Zumal ich auch finde, dass so eine radikale Negativität im Kino durchaus etwas Erleichterndes haben kann, ne? Also gerade in Krisenzeiten. Und ja, auch in der Hinsicht ist The Texas Chainsaw Massacre ein unangenehmer, schmerzhafter, aber in seiner ästhetischen Konsequenz ungebrochen faszinierender und auch einzigartiger Film.
Und jetzt wieder im Kino zu erleben, 50 Jahre nach der Premiere am 11. Oktober 1974, der Horrorfilm The Texas Chainsaw Massacre. Ich habe darüber mit dem Filmkritiker Benjamin Moldenhauer gesprochen. Dokumentarfilme über Prominente sind im Trend. Michael J. Fox, Celine Dion und nun kommt Christopher Reeve hinzu. Superman, The Christopher Reeve Story heißt ein Dokumentarfilm, der jetzt im Kino läuft. Er erzählt von dem Schauspieler, der 1978 als Superman weltberühmt wurde und der nach einem Sturz querschnittsgelähmt blieb. Vor 20 Jahren ist Christopher Reeve gestorben. Reinhard Spiegelhauer hat die Dokumentation gesehen und auch mit Beteiligten und Machern sprechen können.
27. Mai 1995. Das ist der Tag, an dem Christopher Reeve sich bei einem Reitwettbewerb zwei Halswirbel bricht. Das erste, Ärztebulletin, er ist bewegungsunfähig, kann nicht selbst atmen. Für Filmkollegin und Freundin Susan Sarandon bis heute kaum fassbar. Superman ist wegen einer kleinen Pferdegeschichte querschnittgelähmt.
Mr. Reeve currently has no movement or spontaneous respiration.
Superman, crazy. Just that simple little thing over the horse.
I ruined my life and everybody else's.
Ich habe mein Leben und das der anderen verpfuscht. Das dachte Christopher Reeve, als er aus dem Koma erwachte. Seine Frau Dana kam damals so schnell wie möglich per Flugzeug ans Krankenbett in Virginia. Tochter Alexandra erinnert sich.
And she just yelled, I love you, I love you.
And then she said the words.
Und dann sagte sie die Worte, die mir das Leben retteten.
You're still you, and I love you.
Du bist immer noch du, und ich liebe dich.
Der Film ist voll von solchen Momenten. Sich zu erinnern war auch eine Herausforderung, sagt Alexandra Reeve.
It was emotional, particularly the scenes where.
Es war sehr emotional, besonders die Szenen, in denen meine Brüder erzählen. Aber es war auch schön, diese Familienmomente gemeinsam wiederzuerleben. Und das alles so wunderbar im Film zusammenwirkt.
Schon früher habe es Anfragen gegeben, so der jüngste Sohn Will Reeve. Aber erst mit den Regisseuren Peter Tedge und Ian Bonnard habe es sich richtig angefühlt.
We agreed that we would give over all of our home movies and archive and then we would give them the steering wheel and let them speed down the autobahn.
Die ganze Familiensammlung und freie Hand. Dazu Material aus Newsarchiven, Filmausschnitte, Interviews mit Freunden und Zeitzeugen, die Erinnerungen der Kinder und nicht zuletzt die Gedanken von Christopher Reeve selbst. Die beiden Regisseure haben das alles in einer Collage zu einer spannenden und aufwühlenden Dokumentation zusammengebaut. Ian Bonnard.
They didn't want to put the father on a pedestal. They wanted us to go in places which were a bit dark, you know.
Die Kinder wollten keine platte Heldenverehrung, sondern auch die dunklen Seiten zeigen. Ihr Vater hat seine beiden ersten Kinder, Alexandra und Matthew, und deren Mutter Jane Seymour verlassen. Sie alle wollten nicht, dass wir etwas Geschöntes produzieren, denn das würde das Publikum sofort riechen.
Overly positive and overly people will smell fakeness.
Der Film zeichnet nach, wie Christopher Reeve Superman wurde und wie ihn die Rolle danach fast erdrückte, wie er nach dem Unfall ans Sterben dachte und sich dann zurückkämpfte, wie er sich einsetzte für die bessere Versorgung Querschnittgelähmter und für die Forschung nach Heilungsmöglichkeiten. Und zumindest gelegentlich wirft er auch ein Licht auf die schwierigen Seiten von Reeves Charakter. Wer Superman 1979 im Kino gesehen hat, für den ist Superman – The Christopher Reeve Story Pflicht. Wer nur vom Unfall des Superman-Darstellers weiß und an Ironie des Schicksals denkt, wird viel über Hintergründe lernen. Und fast alle werden tief bewegt aus dem Kino gehen.
When the first Superman movie came out, the most frequently asked question was, what is a hero?
Als Superman herauskam, wurde ich oft gefragt, was denn ein Held sei. Jemand, der mutig handelt, ohne über die Folgen nachzudenken, sagte ich damals. Jetzt sehe ich es ganz anders. Ein Held ist ein Mensch, der die Kraft findet, trotz aller Hindernisse weiterzumachen.
In spite of overwhelming obstacles.
Der Schauspieler Christopher Reeve im Dokumentarfilm Superman, The Christopher Reeve Story. Der Film läuft jetzt bei uns im Kino. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.